You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Antifa-Nachrichten für diesen 25. Januar. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Cottbus stand in den letzten Wochen des Öfteren in den Schlagzeilen und auch wir beschäftigen uns nochmal mit der Situation vor Ort. Außerdem gibt es heute antifaschistische Neuigkeiten aus Griechenland. Aber beginnen wollen wir erstmal mit einem Rückblick auf den letzten Samstag. Am Samstag fand nämlich in Magdeburg die Meile der Demokratie statt, allerdings ohne Vereine wie den Miteinander e.V. oder den Flüchtlingsrat. Warum das so kam und wie das weitere Vorgehen der Vereine im Umgang mit der AfD aussehen könnte, damit haben wir uns beschäftigt. Wenn demokratische Vereine beschließen, nicht an einer Meile der Demokratie teilzunehmen, dann scheint das zunächst widersprüchlich. Unter anderem der Verein Miteinander e.V., der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, der Paritätische Wohlfahrtsverband und das Bündnis gegen Rechts hatten ihre Teilnahme an der Meile der Demokratie in Magdeburg abgesagt. Der Grund für die Absage war die Ankündigung der AfD, an dieser Meile der Demokratie teilzunehmen. Und so war die AfD dann auch samt Landeschef André Poggenburg mit einem Stand bei dem sogenannten Demokratiefest vertreten. Eine paradoxe Situation, wie David Begrich vom Miteinander e.V. erklärt.
Die Meile der Demokratie ist ja unter anderem von uns vor 10 Jahren mitinitiiert worden, um die Innenstadt Magdeburgs hinsichtlich des damals noch stattfindenden Aufmarsches der Neonazis zu besetzen. Und die Meile der Demokratie ist jedenfalls unserem Verständnis nach nicht irgendein Demokratiefest oder Bürgerfest, bei dem es um sozusagen allgemeine politische Fragestellungen geht, sondern die Meile der Demokratie hatte immer auch einen deutlich erinnerungspolitischen Akzent, weil der Akzent lag auf dem Jahrestag der Zerstörung Magdeburgs im Zweiten Weltkrieg und der damit einhergehenden Debatte um die Frage, wie diese Zerstörung Magdeburgs zu interpretieren ist. Das ist der Hintergrund gewesen. Und insofern gab es einen erinnerungspolitischen Konsens auf der Meile der Demokratie, was die Frage der Charakterisierung sowohl des Umgangs mit dem Neonazi-Aufmarsch als auch mit der Zerstörung Magdeburgs anging. Und jetzt hat zum ersten Mal die AfD, nachdem sie in den letzten Jahren die Meile der Demokratie politisch geschmäht hat, teilgenommen mit der Ansage zu sagen, also wir sind auch eine demokratische Partei und es ist ein Fest der Demokratie, also nehmen wir teil. Und wir als Verein haben uns die Entscheidung, nicht an der Meile der Demokratie teilzunehmen, nicht leicht gemacht, weil wir sie eben mit initiiert haben, sind aber doch zu dem Schluss gekommen zu sagen, dass der Charakter der Meile der Demokratie sich ändert, wenn eine Partei wie die AfD teilnimmt, weil es offenkundig doch so ist, dass die AfD den Zielen und den Inhalten der Meile der Demokratie diametral gegenübersteht und es sich hier so etwas um wie eine diskursive, aber auch reale Raumnahme und einen Prozess der Normalisierung der AfD handelt.
Die Meile der Demokratie war eigentlich als Gegenreaktion zu den jährlichen Nazi-Aufmärschen anlässlich der Zerstörung Magdeburgs vom 16. Januar 1945 gegründet worden. Die AfD setzt sich nun für ein Mahnmal für die Opfer der Luftangriffe der Alliierten gegen Magdeburg ein. Und am Stand der AfD waren laut dem Miteinander e.V. auch Personen anwesend, die früher an den Nazi-Aufmärschen teilgenommen hatten. Der Miteinander e.V. war der erste Verein, der sich gegen die Teilnahme der AfD bei der Meile der Demokratie aussprach und dann als Konsequenz selbst nicht daran teilnahm. Der Verein setzt sich für Demokratie in Sachsen-Anhalt ein und klärt seit langem über ideologische Hintergründe der als völkisch-nationalistisch bezeichneten Partei auf. Die AfD will den Verein deshalb ruinieren und versucht, Miteinander zu diskreditieren. Die AfD hat dazu 236 Fragen an die Landesregierung Sachsen-Anhalt gestellt.
Wenn man sich aber die Anfrage im Detail durchliest und der Fragenkatalog ist in der Tat sehr umfangreich, dann wird man sehr schnell merken, dass diese Fragen eben eigentlich auch in einem gewissen Tonfall der Unterstellung gestellt sind. Also die AfD-Fraktion unterstellt gewissermaßen die Landesregierung würde mit dem Verein Miteinander und anderen Strukturen den Linksextremismus in Sachsen-Anhalt fördern. Das ist sozusagen der unausgesprochene Unterton dieser Anfrage. Und ich glaube, da gilt es eben, diesen Vorwurf zurückzuweisen und darzustellen, was unsere eigentliche und tatsächliche Arbeit ist. Hinzu kommt ja noch, dass ein nicht unwesentlicher Teil der Fragen, die die AfD stellt, leicht beantwortbar wären, wenn die Referenten der AfD den Internetdienst Google benutzen würden, um bestimmte Informationen, die sie jetzt auf langwierigen Wege vom Sozialministerium erfragen wollen, einfach darüber rauszukriegen, dass sie sich beispielsweise die Jahresberichte des Vereins miteinander im Internet anzeigen lassen oder auch die von ihr offenkundig als ominös betrachteten AREX-Hintergrundpapiere, also das sind thematische Inhaltspapiere der Arbeitsstelle Rechtsextremismus. All das sind veröffentlichte Dinge, die man nachlesen kann, die man sich aus dem Internet runterladen kann. Und insofern geht es hier, wie so oft in parlamentarischen Anfragen, natürlich um die Informationsgewinnung, aber es geht auch darum, ein politisches Campaigning zu planen. Und das war absehbar.
Nun ist das Thema AfD und die Frage nach dem Umgang mit ihr aber eben nicht abgeschlossen. Die AfD sitzt unter anderem im Landtag von Sachsen-Anhalt und wird auch weiterhin versuchen, gegen Vereine wie Miteinander e.V. vorzugehen. Zudem soll es auch nächstes Jahr wieder eine Meile der Demokratie in Magdeburg geben.
Also ich glaube, es muss jetzt so etwas wie einen Werkstattprozess geben mit allen Beteiligten, die bisher die Meile der Demokratie getragen haben, sowohl die Vereine und Verbände als auch die Gruppe der Organisatoren, um zu diskutieren, und zwar Anlass- und Ereignisunabhängig zu diskutieren, ob die Meile der Demokratie in der bisherigen Form noch das Mittel der Wahl ist. Und ich will dem gar nicht vorgreifen. Auch da ist diesbezüglich der Meinungsbildungsprozess bei uns noch gar nicht abgeschlossen. Ich bin mir aber sicher, dass es eine Diskussion geben wird. Und ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass die Meile der Demokratie in der bisherigen Form so nicht fortgesetzt wird. Ich finde es aber dennoch bedenkens- und überlegenswert, auch im Hinblick auf die Frage, wie kann man denn bestimmte Auseinandersetzungsformate öffentlich mit den Politikangeboten von Rechtspopulismus und anderen vorantreiben, nochmal nach einer neuen oder anderen Form der Repräsentation eines Demokratiefestes oder einer Meile der Demokratie suchen. Aber die bisherigen Formen sind offenkundig, an ihre Grenze gelangt.
Der Verein Miteinander e.V. wollte eine Diskussion anstoßen über den Umgang mit der AfD. Dadurch, dass der Verein nicht an der Meile der Demokratie teilgenommen hat, ist er seinen eigenen Richtlinien gefolgt. Der Verein hat es verweigert, gemeinsam mit der AfD an einer Veranstaltung teilzunehmen. Zukünftig soll es nun eben darum gehen, eine andere Möglichkeit zu finden, gegen die AfD auf der Meile der Demokratie zu protestieren, außer ihr das Feld zu überlassen. Eine Veranstaltung, die ohne die AfD stattfindet und ihrem ursprünglichen Grund, dem Protest gegen rechts, wieder gerecht wird. Das will Miteinander e.V. für das nächste Jahr verwirklichen. Cottbus hat in den letzten Wochen vermehrt für Schlagzeilen gesorgt. Am 1. Januar wurden drei Geflüchtete von einer Gruppe Deutscher durch Sachsendorf gejagt, einer von ihnen auf dem Weg bewusstlos geschlagen und die anderen noch in den Fluren ihres Wohnhauses vor den Augen des Sicherheitsdienstes krankenhausreif geprügelt. Erst 7 Tage später kommt dieser Vorfall dank der Initiative Cottbus schaut hin an die Öffentlichkeit. Daraufhin veröffentlicht der RBB einen Bericht, dass die Cottbuser Sicherheitsbranche systematisch von Nazis und Hells Angels unterwandert sei. Und am gleichen Tag attackiert eine Gruppe syrischer Jugendlicher ein deutsches Ehepaar am Blechenkarree in der Cottbuser Innenstadt. Letztes Wochenende wurden dann bei einer rechten Demo, die sich gegen Geflüchtete gerichtet hatte, Journalisten angegriffen. So in etwa fasst es auch Cottbus Nazifrei auf Facebook zusammen und kritisiert dabei, dass viele Medien lediglich über den Angriff der Jugendlichen auf das Ehepaar berichten. Besonders rechte Plattformen und Politiker rücken nun diesen Vorfall in den Fokus.
Im Wesentlichen geht es darum, es gibt hier einfach eine rechte Kampagne, die Cottbus so in den Mittelpunkt rücken will. Da sind verschiedene Organisationen dabei. Ich habe vorhin gesehen, auch Björn Höcke hat jetzt gepostet, Cottbus ist überall. Es gibt so verschiedene Gruppen, eine Gruppe, die heißt Zukunft Heimat, die ist so eine Vorfeldorganisation der AfD. Die AfD Brandenburg, die ein Interesse daran hat, so eine Stimmung hier in Cottbus zu verbreiten. Pegida Dresden ist dabei. Es sollen immer Leute von den Identitären dabei sein. Lokale Neonazis, die das machen. Und die haben zumindest erstmal auf Vorfälle gewartet. Das hat man gemerkt. Ja, schon zum Stadtfest, also im letzten September. Immer gewartet, dass Vorfälle da sind, damit sie dann eben mal so eine Demonstration abhalten können und dann ihre Angstkommunikation hier weiterführen. Ja, also deswegen ist Cottbus sozusagen so im Mittelpunkt, weil es verschiedene Gruppen gibt, die noch nicht mal unbedingt aus Cottbus kommen oder der Region, die in Cottbus hier sozusagen ihre Kommunikation haben, die hier eine Kampagne fahren.
Das meint Jakob von der Initiative Cottbus Nazifrei. Nun hat der Innenminister von Brandenburg beschlossen, dass keine Menschen mehr in der Erstaufnahmeeinrichtung in Cottbus untergebracht werden sollen. Zudem soll es mehr Polizeistreifen geben und 10 neue Sozialarbeiterstellen. Diese Maßnahme legt nun allerdings ebenfalls den Fokus darauf, dass das Problem bei den Geflüchteten liegen würde. Nun liegt das Problem aber eben nicht bei den Geflüchteten.
Der Punkt ist doch, über so eine Vorfälle muss berichtet werden, ja, aber über alle Vorfälle. Die Frage ist, wie die Debatte geführt wird. Und da ist sie zumindest klar in den sozialen Medien, aber auch wie sie hier stattfindet, eben tendenziell auch fremdenfeindlich geprägt. Wie gesagt, das Jugendamt sagt, das sind verhaltensauffällige Jugendliche gewesen oder so, dann ist halt die Frage, wie führe ich so eine Debatte, die darauf hinkommt. Sage ich jetzt, ich brauche mehr Sozialarbeiter, ich muss darauf eingehen, oder führe ich sie eben aus so einer Seite, wie es dann eben leider hier auch von der Stadt übernommen wurde, sage, na, das ist ein Problem mit Flüchtlingen im weitesten Sinne.
Es gibt in Cottbus viele Initiativen, die sich gegen rechts engagieren. Unter anderem Cottbus Nazifrei, Cottbus schaut hin und verschiedene Hochschulgruppen. Diese Gruppen scheinen auch großen Zustrom zu erfahren und viele Menschen wollen sich engagieren. Dennoch stellt sich die Frage, wie man am besten gegen die AfD und gegen andere rechte Gruppierungen oder Jugendliche vorgehen kann.
Auch das ist schwierig. Also es macht ja jetzt auch gar keinen Sinn, immer eine Gegendemo zu machen bei der AfD oder bei diesen Sachen. Da kann man immer noch mal zeigen, dass man da dagegen ist, aber sozusagen, wir müssen ja unsere konstruktiven, wir müssen ja die positiven Dinge nach vorne stellen. Wir müssen mit den Flüchtlingen arbeiten, wir müssen schauen, dass Deutschkurse angeboten werden, etc. etc. Also insofern ist es halt auch schwierig, damit umzugehen und jedes Mal eine Gegendemonstration zu machen gegen die AfD. Wir haben auch mal was anderes zu tun. Ja, also es ist immer die Frage, was macht man? Gibt es aber keine Gegendemo, wird auch das wieder thematisiert. Ja, also es ist eine schwierige Situation. Und ich glaube aber, wenn man sich ganz Ostdeutschland anschaut, gibt es auch noch niemanden, der die absolute Gegenstrategie gefunden hat.
Städte wie Cottbus, Wurzen, Schnellroda, Bautzen oder Dresden machen häufig Schlagzeilen. Die Unterstützung für die AfD und Pegida scheint im Osten größer zu sein als in anderen Bundesländern. Jakob vermutet, dass dies am Auftreten der rechten Gruppen liegt, daran, dass sich die sogenannten neurechten Gruppen und Parteien eher konservativ als nationalistisch inszenieren.
Es ist ja relativ eindeutig gewesen. Früher gab es die Aufmärsche der NPD hier oder die Deutsche Alternative. Das sind Leute gewesen, die sind so Neonationalsozialisten gewesen. Und da war für die meisten Leute in der Bevölkerung einfach auch ersichtlich, wo kommen die her, wo wollen die hin, was wollen die. Und das ist eben ein Punkt, dass es bei sehr biederen Leuten, sozusagen, also die sehr bieder sind und so auftreten, und dass im Umfeld dieser Demonstration es aber in allen Städten immer mal wieder zu Übergriffen kam. Das heißt, es gibt so eine sehr bürgerlich auftretenden Leute und es gibt im Hintergrund aber Leute, die scheinbar aus dem Fußballmilieu kommen, aus dem Hooligan-Milieu, die dann Übergriffe im Umfeld so einer Demonstration verüben. Das Problem an der Sache ist, dass diese Kombination scheinbar für viele Bürgerinnen, Bürger, normale Leute schwerer zu durchschauen ist. Also das ist das eine. Und das andere ist eben eine Frage, wenn man sich so eine Untersuchung anschaut, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder so, da ist Ostdeutschland ja auch immer relativ prominent vertreten, dann muss man sich halt auch überlegen oder eingestehen, was ist eigentlich so eine Grundeinstellung, die warum auch immer hier übrig geblieben ist, aus DDR-Zeiten, aus dem Verlust der Würde, nach der Wende, aus Angst um Arbeitsplätze oder so, wo sozusagen bei den Leuten unterschwellig eine gewisse Fremdenfeindlichkeit zumindest vorhanden ist, die es ihnen ermöglicht, das muss man mal sehen, und weitaus mehr im Osten als im Westen, die es ihnen ermöglicht, ihren Protest auszudrücken, indem sie bei einer rechten, teilweise völkischen, auf jeden Fall fremdenfeindlichen, teilweise rassistischen Partei ihr Kreuz machen können. Und da ist eben eine Frage, wie kann man das kommunizieren? Wie ist es durchschaubarer zu machen für Leute, die sich eben nicht jeden Tag mit so einem Thema beschäftigen? Oder zumindest mit Leuten so zu kommunizieren, dass eben eine Form von Protest ist, die mittel- und langfristig keine guten Konsequenzen hat.
Wie kann man das kommunizieren? Wie geht man um mit ansteigender Gewalt von rechts und mit den Wahlerfolgen der AfD? Diese Frage lässt sich nicht einfach und universell beantworten. Was aber sicher nicht hilft, ist, einen Aufnahmestopp für Geflüchtete auszusprechen, eine Obergrenze einzuführen oder sonst irgendwie den Forderungen von rechts außen nachzugeben, in dem Irrglauben, ihnen dadurch den Wind aus den Segeln zu nehmen. Wir schauen heute allerdings nicht nur nach Deutschland, sondern werfen einen Blick nach Griechenland, denn auch dort finden antifaschistische Demonstrationen bzw. Gegendemonstrationen statt. Zum Beispiel gegen eine gut besuchte nationalistische Kundgebung in Thessaloniki. Im Zuge dieser Demonstration allerdings wurde ein linkes Hausprojekt in Thessaloniki niedergebrannt. Jonas berichtet von dem Vorfall.
Unter dem Motto »Mazedonien ist griechisch« versammelten sich am Samstagnachmittag nach Schätzungen der Polizei zwischen 70.000 und 90.000 Menschen aus ganz Griechenland an der Hafenpromenade in Thessaloniki, um für das Alleinrecht des Namens Mazedonien zu protestieren. Der Journalist John Malamartinas gibt uns die Hintergründe zum Protest.
Es geht darum, dass Griechenland behauptet, dass dieser Staat nördlich von Griechenland, der aktuell heißt, die nennt sich selber Mazedonien. Sie sagen, dass sie nicht das Anrecht haben, den Namen Mazedonien zu benutzen. Warum ist das für Leute in Griechenland oder für einen Teil der Leute in Griechenland so wichtig? Das hat natürlich mit der griechischen Geschichte zu tun. Der griechische Nationalstaat basiert ja, sag ich mal, auf die Kontinuität der griechischen Geschichte seit dem antiken Griechenland bis heute. Und da drin fallen auch das mazedonische Reich des Alexander des Großen, aber auch das byzantinische Reich, was vor der osmanischen Besetzung vor dem 15. Jahrhundert bestanden hat. Und sie sagen, dass sie die historische Nachfolge des Alexander des Großen sind und niemand anders das Recht hat, diese Nachfolge für sich zu reklamieren. Es gibt natürlich beide Seiten, die sagen, ja, mit geschichtlichen Argumenten, dass Alexander der Große aus ihrer Region kommt. In Griechenland ist es halt so, dass in Nordgriechenland gibt es diese Region Mazedonien. Das ist so ein bisschen wie ein Land sozusagen oder eine Gemeinde oder ein großes Stück von Griechenland, was ja diesen Namen hat. Und Thessaloniki ist die Hauptstadt von dieser Region. Und der Konflikt reicht bis Anfang der 90er zurück, bis zu dieser ersten Demonstration, wo schon damals verschiedene rechte, konservative, christliche und aber auch extrem rechte Gruppierungen das Thema für sich genutzt haben und versuchen, einen großen nationalistischen Auflauf zu organisieren. Und jetzt war quasi die Wiederholung davon, weil aktuell wieder dieser Namensstreit in Debatte ist, weil Alexis Tsipras, also die aktuelle Regierung, gerade versucht, mit den Mazedoniern hin zu einer Lösung zu kommen. Es gibt verschiedene neue Vorschläge seitens der internationalen Diplomatie, wie von den Leuten von der UNO. Sie sagen, das Land könnte auch Neumazedonien oder Nordmazedonien heißen. Die Griechen aber, also die auf der Straße waren an diesem Sonntag, behaupten halt, dass sie keines dieser Optionen halt haben wollen und legen überhaupt ein Veto ein gegen die Nutzung.
So viele Menschen gehen also auf der Grundlage einer historischen Namensstreitigkeit, eines Mythos, auf die Straße und das, obwohl Griechenland gerade auch in diesen Jahren weitaus schlimmere Probleme hat. Gegen diese Krise aber nicht so viele Menschen auf der Straße waren. Starke Präsenz auf der Kundgebung zeigten neben der neonazistischen Partei Goldene Morgenröte, die seit 2012 im Parlament sitzt, auch orthodoxe und nationalkonservative Vereinigungen.
Ich glaube schon, dass ein nicht so unrelevanter Teil Goldene Morgenröte Wählerinnen waren. Nichtsdestotrotz ist in Thessaloniki Goldene Morgenröte nicht so stark, wie man erwarten würde, auch wenn es eine orthodoxe, konservative Stadt ist. Viel wichtiger sind da gewisse christliche und orthodoxe Zusammenhänge, ne? Also der christlich-orthodoxen Kirche, wo zum Beispiel der Chefkirche in Thessaloniki dazu aufgerufen hat, an der Demonstration teilzunehmen. Dann gab es natürlich auch andere Leute, die andere Motive haben, die natürlich so ein bisschen, sag ich mal, so nostalgisch sind oder traditionell oder so, aber auch oft in einer nationalistischen Ecke reinpassen oder in Kontakt stehen mit extrem rechten Gruppierungen. Das sind zum Beispiel Fußballfans von PAOK. Also es gab einen Flyer zum Beispiel, wo alle vier Logos der vier Fußballmannschaften drunter waren und dass wir alle zusammen auf diese Demonstration gehen. So. Die selber haben auch schon Aktionen im Stadion gemacht mit Transpis, die sie hochhissen, wo drauf steht Macedonia is Greek. Aber es gibt halt einen großen Teil von diesen Leuten, die einfach nur durch die Propaganda, die man in der Schule erfährt und in der Sozialisierung, in der Gesellschaft in Griechenland, davon beeinflusst sind natürlich. Und in Griechenland würde ich sagen, nicht, dass die Mehrheit sozusagen der griechischen Bevölkerung dahinter steht. So. Also viele Leute, die sagen würden, ach, diese Leute sind eigentlich verrückt.
Und auch wenn das viele Leute sagen, waren trotzdem nur ca. 300 Gegendemonstranten vor Ort, um gegen diese nationalistischen Forderungen zu protestieren.
In Thessaloniki muss man sagen, dass gerade die Linksradikale gerade nicht so stark ist. Im Laufe der Krise gab es ja sehr viele Kämpfe, aber auch sehr viele Niederlagen und natürlich eine große Enttäuschung gegenüber der Politik von Syriza jetzt. Und genau, man befindet sich schon ein bisschen nah an einem Nullpunkt, was Bewegungssachen mit Thessaloniki geht. Man versucht, seine soziale Zentren noch aufrechtzuerhalten, die es gibt, ein paar Besetzungen und so und vielleicht ein paar Aktionen zu organisieren, aber die großen Bewegungszeiten von den Jahren 2010, 2011 und so sind vorbei. Das betrifft natürlich auch andere Städte in Griechenland. Das allgemeine Klima ist gerade für soziale Kämpfe, soziale Auseinandersetzungen aus einer linken Sicht gerade nicht so günstig. So. Deswegen auch zu anderen Aktionen, die gerade ausgerufen, tauchen wirklich nicht so viele Leute auf. Das andere ist natürlich, dass viele Leute auch Angst haben, die Straße zu gehen, wenn sowas ist. Ne? Also wenn man sich die Fotos von diesen 300 Leuten angeschaut hat, waren auch sehr viele Leute mit Helm und so und die waren eher darauf aus, da zu sein und sich selber zu beschützen, falls die anderen 80.000 angreifen. So. Das heißt, das war wirklich ein Minimalprogramm, würde ich sagen. Und das hat man auch an den Plakaten gesehen. Die waren auch sehr radikal. Es gab da keine gesellschaftliche Intervention, die irgendwie gezogen hat.
Gegner der nationalistischen Kundgebungen hatten das Wahrzeichen in der Nacht zum Sonntag mit Parolen wie »Eingeschlafen als Patriot, aufgewacht als Faschist« besprüht. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn am Rande der Demonstrationen fanden faschistisch motivierte Angriffe auf zwei der besetzten Häuser statt. Eins davon, die Libertatia, anarchistisch geprägt, wurde beim zweiten Besuch sogar abgebrannt, nachdem beim ersten Besuch der Faschisten nur ein Teil der Fassade und des Zauns zu Schaden kam. Auf ihrem Blog lässt Libertatia wissen, die faschistischen Attacken werden nicht unbeantwortet bleiben.
Das Gebäude war ja auch ein sehr altes Gebäude, ne, von Libertatia. Also es ist eins der Gebäude, die eigentlich übrig geblieben sind aus einer Zeit von Thessaloniki, als das multikulturelle Thessaloniki noch existierte. Wo es nicht nur Griechen gab, sondern auch Osmanen bzw. Türken und Juden, bevor sie deportiert wurden im Zweiten Weltkrieg. Thessaloniki sah mal ganz anders aus, als es heute aussah. Und Libertatia ist eins dieser... Das Haus, ne, an sich war eins der Häuser aus dieser Geschichte so. Und deswegen ist es auch sehr schade, dass es halt ja weg ist.
Auch die Schule, ein anderes linke soziales Zentrum in Thessaloniki, wurde angegriffen. Der Angriff konnte aber erfolgreich abgewendet werden.
Dort finden zum Beispiel auch Sprachkurse statt. Dort finden halt auch Tanzkurse wie Swingabende. Also ich war einmal da und dann siehst du auf einmal 150 junge Leute inmitten der Krise am Swing tanzen, ne, jeden Dienstag. Also es ist schon ein Wahnsinnsangebot und man kommt auch in Kontakt mit so der lokalen Bevölkerung.
Wie sich die linke Szene vor den Angriffen in Thessaloniki erholt und künftig dagegen wehrt, bleibt abzuwarten. Jedoch gibt es schon am 4. Februar in Athen die Möglichkeit für die Linken, gegen die realen Probleme im Land zu demonstrieren.
Da wird die Frage sein, ob es die Leute schaffen, ein bisschen mehr zu sein als die 300 in Thessaloniki, wo man vielleicht eine gesellschaftliche Intervention hinkriegt. So. Und das wäre es zu wünschen, halt so. Weil ich glaube, genau, es reicht halt nicht, wenn sich die Leute nur auf einen beidseitigen Kampf einlassen, der ja, je länger er geht, desto schwieriger wird. Sondern dass man wirklich mit der Gesellschaft informiert und interveniert.
Das war es dann auch schon mit den Antifa-Nachrichten für den heutigen 25. Januar. Falls ihr jetzt etwas später erst das Radio eingeschaltet habt oder das Ganze nochmal nachhören wollt, könnt ihr das gerne machen unter freie-radios.net oder unter radiokorax.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem tagesaktuellen Programm. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lasst euch nicht unterkriegen.